ARD Sounds.
Bevor es losgeht mit einem tiefen Sprung in die Forschung zu den Impfstoffen der Zukunft, erstmal eine gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Und die passt natürlich zu unserem Thema heute. Es werden nämlich immer mehr positive Nebeneffekte von Impfungen bekannt. Wir hatten hier im Podcast schon mal darüber berichtet, dass die Impfung gegen Gürtelrose das Risiko senkt, an Demenz zu erkranken.
Und auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es ja schon einige Belege für positive Effekte der Gürtelrose-Impfung.
Genau. Und jetzt haben Forschende aus Kalifornien Anhaltspunkte dafür gefunden, dass der Benefit für vorerkrankte Menschen womöglich noch größer ist. Sie haben Daten von fast 250.000 Menschen ausgewertet, die an einer koronaren Herzerkrankung litten. Für die ist eine Gürtelrose besonders fatal, weil sie Blutgerinnsel hervorrufen kann. Die Studie ist noch nicht veröffentlicht, wurde aber auf einem Kongress schon vorgestellt. Und der Vergleich zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften hat den Forschenden zufolge gezeigt, innerhalb eines Jahres nach der Impfung war das Sterberisiko für Geimpfte um fast 2/3 niedriger als für Ungeimpfte. Und konkret, Herzversagen, Herzinfarkt und Schlaganfall waren jeweils um rund 25-30% weniger wahrscheinlich.
Da liegt die Impfempfehlung der STIKO ja genau richtig.
Genau. Ihr hört Synapsen, den Wissenschaftspodcast, der die Gesundheit in den Blick nimmt. Und zwar unser aller Gesundheit, aber immer auch mit einem Auge darauf, wie all das mit der Gesundheit unserer Natur und unseres Planeten zusammenhängt. Und wir steigen tief ein, tiefer als viele andere Podcasts, gucken hinter die Schlagzeile, beleuchten Hintergründe, Methodiken und wissenschaftliche Unsicherheiten. Ich bin Corinna Hennig. Neue Folgen unseres Podcasts findet ihr alle 2 Wochen in ARD Sounds. Neuer Name, mehr Möglichkeiten, im Grunde aber das, was ihr vorher als ARD Audiothek kanntet. Heute fragen wir, wie sehen die Impfstoffe der Zukunft aus? mRNA-Impfungen wurden während der Pandemie ja als Revolution für die Prävention gerade bei neuen Krankheitserregern gefeiert. Und nun? Tatsächlich gäbe es noch einiges zu verbessern. Kann man Impfungen noch wirksamer machen, zum Beispiel auch gegen bloße Ansteckung? Wie kriegt man es hin, dass die mRNA-Impfstoffe verträglicher werden? Und muss es eigentlich immer eine Spritze sein? Spoiler, an allen 3 Fragestellungen ist die Forschung dran. Es wird heute darum um allerlei Dinge gehen, von denen ihr womöglich noch nie gehört habt. Impfung in Pulverform, kleine Fettkügelchen auf dem Weg durch unseren Körper und die Frage, was kann man tun, um die Impfstoffe besser zu den Menschen zu bringen? Recherchiert hat das für uns mein Kollege Joachim Budde, den Hallo. Ihr eben schon gehört habt. Lass uns mal mit der Frage der Verabreichung anfangen, Joachim. Wie sieht es bei dir aus? Tust du dich schwer mit Spritzen?
Nicht wirklich. Hängt komischerweise auch ein bisschen von der Tagesform ab. Manchmal gucke ich hin, manchmal gucke ich lieber weg. Also ist nur unterschiedlich.
Ja, ich tue mich auch nicht schwer, aber es gibt ja gar nicht so wenige Menschen, für die das eine echte Hürde ist. Ich habe mal geguckt, es gibt ganz verschiedene Daten dazu, je nachdem, ob wir jetzt hier von Unbehagen sprechen oder echter Spritzenangst oder Impfphobie. Vielleicht mal als Größenordnung, verschiedene Studien gehen davon aus, dass zwischen 10-30% der Menschen eine irgendwie geartete Angst vor Spritzen haben. Bei Kindern ist der Anteil nicht ganz überraschend noch deutlich höher. Vielleicht habt ihr schon während der Pandemie davon gehört, dass mittlerweile an Impfungen per Nasenspray geforscht wird. Klingt simpel und hat erstaunlich viele ganz verschiedene Vorteile. Wie weit sind wir da schon, Joachim?
Also für die Grippe-Influenza ist ein Nasenspray-Impfstoff ja schon länger für Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 17 zugelassen. Mhm. Gut für Kinder mit Angst vor Spritzen, hast du ja schon erwähnt. Auch bei Störungen der Blutgerinnung kann das eine bessere Alternative sein. Und die Impfung stimuliert das Immunsystem genau dort, wo die Influenza-Viren in den menschlichen Körper eindringen. Mhm. In den Schleimhäuten, in der Nase. In den USA dürfen Erwachsene den Impfstoff sogar selbst ohne Arzt oder Ärztin anwenden. In Deutschland ist das Nasenspray für Erwachsene nicht zugelassen.
Influenza ist ein Beispiel. Was gibt es denn noch für Infektionskrankheiten, bei denen eine Impfung per Nasenspray in Frage käme? Covid habe ich ja eben schon angedeutet.
Berliner Forschende haben sogar schon erste Tests mit einer Nasenspray-Impfung gegen Covid gemacht. Die funktioniert gegen Ansteckungen besser als der mRNA-Impfstoff. Mhm. Und die haben aber einen Vektorimpfstoff benutzt. Impfstoffe mit so einer Technologie gab es ja auch schon während der Pandemie. Bei denen wird einem Virus der Bauplan für das Spike-Protein eingesetzt.
Also Spike-Protein, nochmal zur Erinnerung, das Oberflächenprotein des Coronavirus, dieses charakteristische, an dem man es erkennen kann.
Genau. Und es wird auch überlegt, die Impfungen zu kombinieren. Also erst eine Spritze und dann eine Impfung über die Nase als Booster zu verabreichen. Mhm. Es gibt Hinweise darauf, dass das eine bessere Immunität auslöst. Auch an mRNA-Impfstoffen als Nasenspray wird schon länger geforscht. Und auch da gab es erste Versuche mit Hamstern und die waren vielversprechend. Mhm. In Indien ist ein Covid-Nasenspray-Impfstoff mit mRNA-Technologie sogar schon zugelassen.
Ich habe neulich auch gesehen, dass es sogar Versuche gibt, Impfungen per Zahnseide zu verabreichen.
Das habe ich mir auch angeguckt. Ein US-Forscherteam hat im Februar erste Ergebnisse dazu veröffentlicht. Die haben ihre Versuche zuerst in Mäusen gemacht und dazu verschiedene Arten von Impfungen gegen die Influenza-Grippe über das Zahnfleisch verabreicht.
Ich habe gerade das Bild vor Augen, Mäuse mit Zahnseide.
Sehr ja, ja. Dann haben sie die Mäuse getötet und sich die Lymphknoten, die Lunge und die Milz angeschaut und da Immunzellen gegen das Virus gefunden. Mhm. Die herkömmliche Impfung ruft ja eine sogenannte systemische Immunität hervor, die im ganzen Körper wirkt. Mhm. Das ist dann da auch so. Die Zahnseidenimpfung löst aber zusätzlich diese Schleimhautimmunisierung hervor, die Fachleute auch so gerne hätten.
Und das funktioniert genauso gut wie ein Nasenspray?
In Mäusen, ja. Mhm. Die Forschenden haben auch erste Tests mit Menschen gemacht. Allerdings nicht mit Impfstoff, sondern mit einem leuchtenden Farbstoff auf Zahnzwischenraumbürstchen, um zu sehen, ob tatsächlich eine Substanz auf dem Zahnfleisch ankommt, auch beim Menschen.
Fast so ein bisschen wie beim Zahnarzt, diese Karies-Tabletten-Einfärbung wie bei Kindern, ne? Stelle ich mir vor.
Ja, aber da sind ja keine Bürsten, da kaut man ja auf den Tabletten rum. Ja, genau. Aber das wird dann so ähnlich aussehen, das denke ich auch. Bei dem Farbstoff hat das mit den Bürstchen funktioniert, wenn die Probanden die benutzt haben. Das klingt jetzt erstmal banal, nur ein Farbstoff, aber bei Menschen ist man verständlicherweise besonders vorsichtig. Da war das ein Test, ob die Methode überhaupt praktikabel ist.
Okay, verstehe.
Viel spannender finde ich einen anderen Ansatz, Impfungen zum Inhalieren, mRNA-Impfungen, um genauer zu sein.
Also mRNA-Impfungen wie die bisherigen Corona-Impfstoffe, die meisten, die wir kennen, nur eben auch ohne Spritze.
Ja, ich habe dazu eine Forscherin in München besucht. Olivia Merkel ist Pharmazeutin an der Ludwig-Maximilians-Universität und dort Professorin für Drug Delivery.
Oh, Drug Delivery, schönes Wort. Was genau ist das?
Leute dieses Fachs arbeiten an verschiedenen Wegen, Medikamente und Impfstoffe in den Körper und zu den Zellen zu bringen, in denen sie ihre Wirkung tatsächlich entfalten sollen. Olivia Merkel hat mich in einen Lagerraum an ihrem Institut mitgenommen, in die Vorlesungssammlung. Das ist ein Raum, wie man sich den so vorstellt. Leuchtstoffröhren unter der Decke, Metallregale, rote Plastikkästen mit allen möglichen Schachteln, Fläschchen, Pipetten.
Klingt wie in einer Apotheke oder im Lagerraum einer Apotheke.
Ja, genau. Als wäre so ein Apothekerschrank umgefallen. Alle Darreichungsformen für Medikamente findet man da, die man sich so vorstellen kann. Mhm. Olivia Merkel hat mir aus einer dieser Kisten ein kleines Plastikgerät rausgesucht, das so wie ein Diskus geformt ist, so groß wie ein Handteller. Das kennen gar nicht so wenige Leute schon, denn das gibt's schon lange. Das ist ein Pulverinhalator. Den benutzen schon heute PatientInnen mit COPD. Das ist die chronische Lungenerkrankung, bei der die Atemwege verengt sind.
Kennen viele.
Der Diskus, der würde sich im Grunde wirklich insofern anbieten, als dass man hier so eine Schnecke aufgedreht hat. Und in dieser Schnecke sind solche Blisterstreifen. Also Blister ist im Grunde das, was man von Tabletten kennt, wo man so eine Tablette rausdrückt und wo ja auch die Tabletten einzeln verpackt sind.
Konkret ist das ein Laktosepulver, also ein Milchzuckerpulver, das gleichzeitig den Wirkstoff enthält. Der muss tief in die Lunge gelangen, um die Atemwege offen zu halten.
Also das sind so einzeln verpackte Dosen von diesem Milchzuckerpulver, die wie beim aufgerollten Klebeband da reingezogen werden in diesen Diskus?
Die Rolle hat in dem Inhalator lauter von diesen Blistern, also einzelne kleine Kammern. Davon sieht man von außen zwar nichts, lediglich ein Zähler zeigt an, wie viele Dosen Medikament noch drin sind. Und an der Seite gibt es dann von dem Diskus so einen kleinen Hebel. Olivia Merkel hat erklärt, was passiert, wenn man an dem zieht.
Also man hat das jetzt aufgespannt. Das heißt, da ist so eine Nadel drin, die das Ganze öffnet und dann das Pulver bereitstellt.
Also Sie haben diesen Abzug gezogen und jetzt würde man dieses Mundstück an den Mund führen.
Genau.
Einfach saugen, genau. Also beziehungsweise einatmen.
Mhm. Ja, also auch in dem Fall ist es so, dass man tief ausatmen sollte. Natürlich vor allem nicht in den Inhalator rein, weil da eben die Laktose drin ist. Die soll ja nicht verklumpen mit den Tröpfchen aus der Luft, die wir ausatmen. Das heißt also gut ausatmen, nicht ins Gerät rein, dann erst in den Mund nehmen und dann tief einatmen. Dadurch wird dieser Hebel wieder auf die andere Seite gebracht und man kann es dann, indem man es wieder spannt, jetzt sind es nur noch 18 Dosen, hat man dann wieder eine Dosis zur Verfügung gestellt und kann jetzt wieder einatmen. In dem Fall würde ich natürlich das Mundstück wechseln und dann kann der Nächste kann dann einatmen.
Das heißt, mit einem einzigen solchen Diskus könnte man also theoretisch viele Menschen impfen. Das spart eine Menge Müll. Und die Anwendung klingt ja auch denkbar einfach. Also da braucht es gar nicht unbedingt medizinisches Personal, um die Impfstoffe zu verabreichen.
Außerdem braucht man so ein Pulver nicht zu kühlen. Das ist ja ein großer Nachteil der aktuellen flüssigen mRNA-Impfstoffe. Sie müssen bei minus 80 Grad gelagert und transportiert werden. Das liegt daran, dass es sich bei den jetzigen Impfstoffen um Flüssigkeiten handelt, sagt Olivia Merkel.
Also quasi vor allem aus Gründen der Stabilität.
Grob verallgemeinert, ja. Olivia Merkel beschreibt das so.
Wasser ist im Grunde natürlich bei RNA immer unser Feind sozusagen. Wo Wasser ist, da sind auch Enzyme, die RNA abbauen, sogenannte RNAsen. Und wo kein Wasser mehr ist, da sind auch keine RNAsen aktiv.
Okay, jetzt fängt schon an, ein bisschen kompliziert zu werden. Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Diese Enzyme, RNAsen, weiß ich, sind quasi überall in Organismen zu finden. Sie sind unter anderem wichtig für die Immunabwehr. Die kann man sich, glaube ich, vorstellen wie kleine Scheren. Die schneiden also Moleküle und spalten sie auf, oder?
Genau. Wenn im Körper außerhalb der Zellen irgendwo RNA auftaucht, dann kann die normalerweise eigentlich nur von einem Virus kommen. Und die RNAsen zerlegen die. In den Zellen sind sie so eine Art Qualitätskontrolle für die RNA. Und damit sind sie auch wieder wichtig für die Immunabwehr.
Aber da, wo man sie nicht haben will, da stören sie eben auch. Dann zerstören sie zum Beispiel oder stören Laborexperimente. Und das ist hier auch der Fall im Prinzip?
Absolut. Der Knackpunkt ist aber, die RNAsen brauchen Wasser, um zu funktionieren. Und ohne Wasser ist die RNA sicher.
Ah, okay. Also nochmal zurück zu den Impfstoffen. Deshalb, weil sie flüssig sind, kommen sogar bei aufgereinigtem Wasser immer wieder noch solche RNAsen vor. Und deshalb können die Impfstoffe normalerweise vereinfacht gesagt zerstört werden, wenn sie nicht gekühlt werden, also die flüssigen Impfstoffe.
Genau so ist das. Und das ist nicht das einzige Problem. Es geht auch um Hygiene.
Und zusätzlich haben wir natürlich bei flüssigen Arzneiformen immer auch das Problem der mikrobiellen Kontamination. Das heißt, wo Wasser ist, können natürlich auch immer Bakterien überleben. Das heißt, auch dieses Problem haben wir mit einem Trockenpulver natürlich gar nicht und können dadurch eben mikrobielle, chemische und physikalische Instabilitäten dadurch adressieren.
Also zusammengefasst, ein Pulver ist hygienischer und hat keine Probleme mit übelmeinenden Enzymen.
Ja, mRNA-Impfstoffe in Pulverform halten Lagerung und Transport bei Zimmertemperatur aus.
Das wäre tatsächlich eine große Verbesserung für Arztpraxen zum Beispiel, in denen geimpft wird. Vor allem aber auch, denke ich, gerade wenn wir mal über Deutschland, Europa und die Nordhalbkugel und die westliche Welt hinausblicken. In vielen Ländern des globalen Südens lässt sich die Kühlkette ja oft nicht aufrechterhalten. Das war bei den Covid-Impfstoffen ein echtes Problem.
Das ist genau ein Vorteil, den auch Olivia Merkel hervorhebt. Das spart natürlich enorm Energie. Wir haben das ja schon angesprochen.
Und du hast es vorhin auch schon kurz gesagt, für Menschen mit Angst vor Spritzen, das ist ja genau unser Anfangsthema hier, viele tatsächlich eine Hürde weg, wenn man inhaliert.
Es gibt aber noch einen weiteren großen Vorteil, der auch bei dem Nasenspray eine Rolle spielt. Die Impfung zum Einatmen wirkt an einer anderen Stelle im Körper. Das hebt den Schutz auf eine ganz neue Ebene. Die Impfung könnte dadurch wirksamer werden.
Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Bislang kriegt man die Spritze ja in den Armmuskel. Von da gelangen die Impfpartikel ganz langsam ins Blut und trainieren im ganzen Körper das Immunsystem. Eigentlich eine super Sache. Was ändert sich, wenn das Pulver über die Schleimhäute geht, indem es inhaliert wird als Pulver oder auch als Nasenspray? Was ist ganz konkret der tatsächliche Vorteil?
Die mRNA gelangt zu den Immunzellen in den Schleimhäuten. Davon erwarten die Fachleute eine bessere Immunität, sodass sich auf diese Weise nicht nur schwere Verläufe, sondern auch die eigentliche Ansteckung verhindern lässt.
Schleimhautimmunität hast du vorhin auch schon mal erwähnt. Mukosale Immunität ist auch so ein Begriff. Also genau da, wo der Körper die erste Barriere für das Virus aufbauen kann. So kann man sich das veranschaulichen, ne?
Mhm. Olivia Merkel erklärt das ganz gut.
Der Vorteil der Impfung über die Schleimhaut ist tatsächlich, dass andere Antikörper entstehen. Das sogenannte IgA, also Immunglobulin A, entsteht. Und das ist eben wirklich diese mukosale Immunität, die uns dann hilft, wenn wir eben bei solchen Tröpfcheninfektionen infiziert werden. Wenn diese Tröpfchen auf der Schleimhaut landen, die bereits zuvor geimpft wurde, dann können eben die Memory-Zellen, die Gedächtniszellen in der Schleimhaut sehr schnell dafür sorgen, dass dann eben dieses Immunglobulin A ganz schnell die eintreffenden Viren bekämpft und dass es dann eben nicht zur Infektion über die Schleimhäute kommt.
Daran scheitert die Impfung mittels Spritze, weil der Körper dabei nur sogenanntes IgG bildet.
Also systemische Antikörper, die im Organismus wirken und eben keine lokalen auf den Schleimhäuten. Und deshalb schützt die Impfung bisher zwar gut gegen die Krankheit, aber eben nicht so gut gegen die bloße Ansteckung. Und darum kann ich das Virus womöglich auch weitergeben, wenn ich selbst gar nicht krank werde. Das klingt alles ziemlich vielversprechend. Nochmal, unsere aktuellen Impfstoffe sind aber flüssig. Wie kriegt man jetzt die mRNA in ein Pulver rein?
Um mir das zu zeigen, hat mich Olivia Merkel in eines ihrer Labors ein paar Türen weiter mitgenommen.
Oha, ist ganz schön laut in solchen Laboren.
Ja, da laufen ständig Lüfter und das Gerät, das Olivia Merkel mir gezeigt hat, macht auch Geräusche. Das klingt wie ein Staubsauger.
Ja, finde ich auch, stimmt.
Das ist ein sogenannter Sprühtrockner, ein etwa 1 Meter hoher Glaszylinder, Durchmesser wie so ein Kuchenteller, der unten zu einem Trichter zusammenläuft, also der Zylinder, nicht der Kuchenteller. Sieht ziemlich unspektakulär aus eigentlich. Und auch hier startet der Prozess mit einer kalten Flüssigkeit, Lipid-Nanopartikel in einer Zuckerlösung. Ein Doktorand von Olivia Merkel hatte so ein kleines Röhrchen, das war nur so groß wie ein halber Finger. Eine Düse sprüht diese Lösung in den Glaszylinder und dabei verdunstet die Flüssigkeit. Der Trichter unten an dem Glaszylinder wirkt wie ein Zyklon. Manche kennen das vielleicht vom Staubsauger ohne Beutel.
Mit Zyklon meinst du also mit Zentrifugalkraft? Also die Partikel werden an den Rand geschleudert, quasi zerstäubt und dann wie unten als Pulver aufgefangen oder wie?
So hat das funktioniert, okay. Genau. Der Zyklon sammelt das Pulver auf und heraus kommt ein Zucker, der Nanopartikel enthält. Mhm. Das sind die Bestandteile des Impfstoffs. RNA in kleinen Fettkügelchen.
So simpel.
Der Zucker ist im Grunde wirklich ein Stabilisator für die Nanopartikel und sorgt aber eben auch dafür, dass wir eine gewisse Masse haben, die inhaliert werden kann, weil wir sonst mit den Mikrogrammmengen an RNA und Lipid hätte man natürlich auch so eine lipidartige Konsistenz, die vielleicht so honigartig würde. Wenn wir jetzt aber hier einen Zucker dazugeben, dann bekommen wir eben wirklich ein schönes Zuckerpulver, was man so ein bisschen vergleichen könnte mit der Konsistenz von Puderzucker.
Schmeckt das süß?
Tatsächlich ja. Das ist eine gewisse Kontrolle, dass man dann weiß, aha, also ganz kleine Menge wird natürlich schon auch im Mund- und Rachenraum deponiert. Und dann merke ich das auf der Zunge, dass da eben Laktose ankommt und das so ein bisschen süßlich, also vergleichbar zu Milch schmeckt.
Stelle ich mir ganz praktisch für Kinderimpfungen vor. Merkst du schon was? Schmeckt es gut? Aber trotzdem, sag mal, so ein Pulver herzustellen funktioniert ganz offensichtlich im Labor. Aber wie nah ist das an der Anwendung? Also wie gut klappt das Impfprinzip im Menschen dann auch?
Ja, das kann man leider noch nicht mit letzter Konsequenz sagen. Aber dass die Methode beim Weg über die Lunge grundsätzlich im Organismus funktioniert, haben Olivia Merkel und ihr Team unlängst in Zellkultur und in Mäusen gezeigt.
Okay.
Sie waren in der Lage, in den Labormäusen die mRNA über die Lunge zu den gewünschten Zellen zu bringen und dort die Proteine herstellen zu lassen und das Immunsystem zu aktivieren.
Das heißt, bis es eine inhalierbare mRNA-Impfung geben wird, werden wahrscheinlich leider doch noch ein paar Jahre Entwicklung vergehen, falls das im Menschen dann auch klappt.
Ja. Das Pulver muss optimiert werden und die Lipid-Nanopartikel müssen noch weiter verbessert werden, damit sie die Sprühtrocknung überhaupt überstehen.
Trotzdem klingt bestechend. Du hast ja die Vorteile so eines Pulvers schon aufgezählt. Lässt sich sowas auch an anderer Stelle im Körper oder für andere Krankheitserreger einsetzen eigentlich?
Klar, Durchfallerreger befallen ja die Schleimhäute im Darm. Man könnte so ein Pulver auch in der Kapsel zum Schlucken verpacken. Mhm. Die müsste gegen den sauren Magensaft resistent sein. Aber sowas gibt es längst. Also das ist durchaus denkbar.
Ach, Schluckimpfung kenne ich noch aus meiner Kindheit gegen Kinderlähmung, gegen Polio. Aber nochmal zurück zu unserem Anwendungsfall. Auch da ging es dann um die Schleimhautimmunität, nur eben im Darm, ne?
Mhm.
Großartige Vorstellung. Also wenn sowas die Verbreitung von Noroviren und Rotaviren bremsen könnte, der Endgegner vieler Familien, ja, ein Traum. Gegen welche Erreger könnte man mRNA-Impfstoffe eigentlich noch einsetzen? Also generell jetzt unabhängig von der Verabreichung.
Es gibt ein großes Potenzial an Anwendungsmöglichkeiten. Corona war ja erst der Anfang. Mhm. Weitere Erkältungskrankheiten folgen, konkret RSV und die Influenza. Bei anderen Erregern gibt es zumindest schon erste Versuche, zum Beispiel bei Borreliose.
Ah, wird von Zecken übertragen, ist eine Bakterienerkrankung und kann schwere Schäden verursachen.
Ja, und dann hat die mRNA-Technologie neue Hoffnung geweckt für den Kampf gegen Erreger, an denen sich die Forschung bislang die Zähne ausgebissen hat.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel HIV, das ist der Erreger hinter AIDS. Dieses Virus verändert sich so schnell, dass Impfstoffkandidaten bislang schon nach kurzer Zeit ihre Wirkung verloren.
Unter anderem, ne? Also das ist, glaube ich, ein ganz tückisches Virus, was die Bekämpfung angeht. Malaria fällt mir auch ein.
Genau, das ist noch eine andere Art von Erreger. Das sind ja Plasmodium-Parasiten. Da gibt es auch noch keinen wirklich guten Impfstoff. Dabei sterben jedes Jahr Millionen Menschen an Malaria. Die Mehrzahl davon sind Kinder unter 5. Mhm. Und vielleicht erinnern sich manche noch, vor der Corona-Pandemie hat BioNTech schon an einem Impfstoff gegen Krebs gearbeitet. Auch da geht die Forschung weiter.
Wenn wir so viel über Impfungen sprechen wie wir zwei gerade, höre ich allerdings schon gewissermaßen mein Postfach klappern. Weil es immer noch viele Menschen gibt, die reflexartig anfangen zu schimpfen, wenn sie mRNA-Impfungen nur hören.
Ja, leider.
Seit der Pandemie ist das Thema ja extrem aufgeheizt und es kursieren immer noch viele Fake News, echte harte Fake News, aber auch so Halbwahrheiten über das Thema. Deshalb müssen wir, glaube ich, den kurzen und wichtigen Disclaimer mal machen. mRNA-Impfstoffe, das weiß man mittlerweile, sind so sicher wie andere Impfstoffe auch. Da stimmst du auch zu, Joachim, oder?
Voll und ganz. Das bedeutet unterm Strich, es kann Nebenwirkungen geben, aber in den allermeisten Fällen sind die eben nicht gravierend. So sieht das auch Ulrike Protzer. Sie ist Virologieprofessorin an der Technischen Universität München und dem Helmholtz-Zentrum München.
Insgesamt haben sich die mRNA-Impfstoffe als sehr sicher erwiesen. Sie sind ja in großer, großer Menge verimpft worden. Und natürlich gibt es immer wieder, wie wir sagen, Reaktogenitäten. Das heißt, man spürt, man ist geimpft worden, man spürt, das Immunsystem spricht an. Aber länger anhaltende Nebenwirkungen sind sehr selten.
Sehr selten, aber ist es nicht so, dass sie gar nicht vorkommen?
Nee, es gibt diese Risiken. Mhm. Das darf man auch nicht verschweigen. Aber die überwältigende Zahl der Fachleute ist der Ansicht, das Risiko, durch eine Covid-Impfung schwer krank zu werden, ist viel kleiner als das Risiko, durch eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 schwer krank zu werden und sogar bleibende Schäden davon zu tragen. Mhm.
Und dazu gibt es mittlerweile wirklich viele Daten, also das ist gut belegt. Wenn ihr im Detail hören wollt, wie die Sicherheit von Impfstoffen überwacht wird, was das für die mRNA-Impfungen bedeutet und warum wir offensichtlich gesellschaftlich in Deutschland das Risiko durch die Impfung komplett überschätzen, dann könnt ihr euch eine Folge eines anderen Podcasts anhören, die auch Joachim Budde für uns recherchiert hat, nämlich die letzte Staffel unseres Coronavirus-Updates, die wir vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlicht haben. Da geht es um die Pandemie-Aufarbeitung und in Folge 7 auch ganz konkret um die Impfung. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ein kleiner Teil dieses sogenannten Sicherheitsprofils der mRNA-Impfstoffe soll uns heute aber trotzdem weiter beschäftigen. Denn es geht auch bei uns heute darum, wie man die Impfstoffe verbessern könnte. Und Joachim, Ulrike Protzer hat das ja eben auch schon angedeutet. Denn eins muss man trotzdem sagen, und da könnte die Forschung noch einiges dran tun, es gibt ja gar nicht so wenig Menschen, die nach der mRNA-Impfung besonders heftige, zumindest Impfreaktionen erlebt haben.
Ja, das stimmt. Die mRNA-Impfstoffe lösen insgesamt etwas mehr dieser Reaktogenitäten aus, wie die Fachleute das nennen. Das hat sich kürzlich auch bei den klinischen Studien zu neuen Impfstoffen gegen die Influenza-Grippe gezeigt. Noch so ein Erreger, der sich schnell verändert. Und auch da ist die Forschung an Impfstoffen mit der mRNA-Technologie relativ weit fortgeschritten. Und auch dort berichten ProbandInnen über mehr Reaktogenitäten auf die Impfung. Mhm. In der konkreten Studie unterschieden die Forscherinnen zwischen lokalen Beschwerden wie Schmerzen an der Einstichstelle und systemischen Ereignissen wie Muskelschmerzen oder Kopfschmerzen. Mhm. Bei herkömmlichen Impfstoffen berichten 43% der ProbandInnen über lokale Schmerzen und 70% bei den mRNA-Impfstoffen.
Also fast doppelt so viele.
Und über systemische Beschwerden klagen bei den klassischen Vakzinen etwa die Hälfte und bei den mRNA-Impfstoffen 2/3.
Okay, das sind keine gefährlichen Impfreaktionen, muss man sagen, aber unangenehm können die schon sein. Ja. Und man muss vielleicht noch eine kleine Fußnote im Kopf haben, da gibt es ja auch manchmal Erwartungseffekte. Also ich weiß von Forschenden aus dem Bereich zu Erwartungseffekten, dass schon bei den Covid-Impfstoffen zu einem gewissen Grad sogenannte Nocebo-Effekte nachweisbar waren. Also Menschen entwickeln Symptome, weil sie eine heftige Impfreaktion bei mRNA-Impfstoffen erwarten.
Ja, das gibt es ja.
Aber nicht ausschließlich, wie man an den Zahlen sehen kann. Ich muss sagen, ich gehöre ja zu den Glücklichen, die generell nach einer Impfung, egal nach welcher Technologie, fast nie beeinträchtigt sind. Aber das ist bei weitem nicht bei allen Leuten so. Wie war das bei dir? Hast du was gemerkt nach der Covid-Impfung?
Ich hatte diese Schmerzen an der Einstichstelle und war ein bisschen abgeschlagen. An mehr erinnere ich mich eigentlich gar nicht.
Aber es gibt ja auch ein paar Nebenwirkungen, die über solche üblichen Impfreaktionen, Arm tut weh, bisschen müde so, hinausgehen und die vor allem speziell bei mRNA-Impfstoffen auftreten. Auch das gehört zu diesen Reaktogenitäten im Groben wahrscheinlich noch dazu. Lass uns die doch mal genauer angucken, denn da stellt sich ja schon die Frage, muss das so bleiben oder kann man da was machen?
Die wichtigste Nebenwirkung ist vielleicht die Herzmuskelentzündung, die Myokarditis, die vor allem bei jungen Männern auftreten kann. Das ist auch kein Phänomen, das es nur bei der Impfung gibt, aber die Myokarditis kann durch die Impfung getriggert werden. Ulrike Protzer, die Virologin, die wir vorhin schon gehört haben, fasst es so zusammen.
Die sieht man auch nach Covid-Infektion, aber man sieht sie eben auch nach der Impfung, vor allem bei hochdosierten Impfstoffen. Die ist sehr selten. Weitere Nebenwirkungen, die länger anhalten dieser Impfung, sind ein sogenanntes Post-Vac-Syndrom. Das ist bisher immer noch sehr schlecht definiert. Das ähnelt in den Symptomen sehr stark dem Long-Covid oder dem Post-Covid. Auch da nach Impfung zum Glück viel seltener als nach Infektion. Aber solche Fälle wurden beobachtet.
Aber jetzt mal die Gretchenfrage. Weiß man mittlerweile mehr, was diese Nebenwirkungen auslöst?
So ganz ist das noch nicht gelöst, aber Fachleute gehen davon aus, dass auch nach den Impfungen entzündliche Prozesse ablaufen können. Das würde auch erklären, warum junge Männer besonders häufig von den Herzmuskelentzündungen betroffen sind. Von anderen Erkrankungen ist bekannt, dass das Sexualhormon Testosteron, von dem Männer viel mehr als Frauen und männliche Jugendliche und junge Männer mehr als ältere Männer in sich tragen, dass dieses Testosteron solche entzündlichen Prozesse verstärkt.
Jetzt besteht ja aber immer noch ein Unterschied zwischen dem ganzen Virus und dem Impfstoff, wo es einen Bauplan für einen Teil des Virus gibt. Was genau könnte denn beim Impfstoff diese entzündlichen Prozesse auslösen? Ist die Forschung da schon weiter?
Zu den Verdächtigen gehören die Lipid-Nanopartikel. Das sind diese winzigen Fetttröpfchen, in denen die mRNA verpackt ist.
Und die ist besonders wichtig, um die mRNA in die Zelle zu transportieren, soweit ich weiß, weil sie sonst zerstört wird oder kaputt geht, bevor sie ihren Zweck erfüllen kann.
Genau.
Die hast du eben bei der Pulverherstellung ja auch schon kurz erwähnt, also die Lipid-Nanopartikel. Das war, soweit ich weiß, lange der Knackpunkt für die Impfstoffforschung, da die perfekte Rezeptur hinzukriegen, ne?
Genau. Bekannt ist aber auch, die Lipid-Nanopartikel regen das Immunsystem an. Und das ist eigentlich sogar ein Vorteil, denn das Immunsystem soll ja aktiv werden. mRNA-Impfstoffe stimulieren das Immunsystem stärker und lösen stärkere Impfreaktionen aus als herkömmliche Vakzine. Viele herkömmliche Impfstoffe wiederum enthalten extra zu diesem Zweck sogenannte Wirkverstärker. Die wecken das Immunsystem auf und dann beschäftigt es sich intensiver mit dem Impfstoff und stellt schneller und besser Immunzellen gegen den Krankheitserreger her.
Aber die Reaktion des Immunsystems sollte natürlich auch im Rahmen bleiben.
Absolut. Darum sind die Lipid-Nanopartikel ein Element der Impfung, das Forschende verbessern wollen. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe anderer Ansatzpunkte.
Also, es wird intensiv an Impfstoffen der nächsten Generation gearbeitet. die wirksamer sein sollen, die besser auf die Erreger zugeschnitten sein sollen und die besser verträglich sein sollen. Dann lass uns doch jetzt die Lipid-Nanopartikel, also die Verpackung, die Fettverpackung, genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht wäre es ganz gut, uns an der Stelle endlich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie diese mRNA-Impfstoffe überhaupt aufgebaut sind. Kern des Ganzen ist ja die Messenger-RNA, die mRNA, die den Bauplan für einen Teil des Virus transportiert, damit dann das Immunsystem Antikörper dagegen produzieren kann.
Ja, das ist das Wesentliche. Aber auch wenn sie mRNA-Impfstoffe heißen, sie bestehen zum größten Teil aus eben diesen Lipid-Nanopartikeln, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist sicherlich schon aufgefallen. Bei dieser Art Impfstoff geht es immer um Stabilität. mRNA ist eine empfindliche Substanz. Bei Zimmertemperatur oder an der Luft zerfällt sie in kürzester Zeit. Stichwort RNAsen.
Wie im Wasser zum Beispiel. Aber im Körper lauert das Immunsystem.
Genau. Das ist darauf getrimmt, RNA außerhalb der körpereigenen Zellen radikal zu bekämpfen. Deshalb verpacken Hersteller die RNA in winzige Fettkügelchen, eben diese sogenannten Lipid-Nanopartikel. Ich habe mir die immer so als kleine Ballons oder Seifenblasen vorgestellt, in denen statt Luft die mRNA steckt.
Ich auch, ehrlich gesagt. Und das stimmt nicht?
Nee. Olivia Merkel hat mich da korrigiert. Sie sagt, der Aufbau erinnert eher an eine Zwiebel und zwischen den einzelnen Lamellen, zwischen diesen einzelnen Schichten der Zwiebel, da liegt dann die mRNA.
Ah, okay. Diese Lipid-Nanopartikel schützen also die mRNA so ein bisschen verschachtelt und schirmen sie ab.
Sie erfüllen aber noch andere Aufgaben. Das wird deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, dass die Lipid-Nanopartikel selbst aus 4 verschiedenen Lipiden zusammengesetzt sind. Jetzt wird es kurz mal ein bisschen detailliert. Aber es ist wichtig.
Okay, wir schnallen uns an.
Hold on to your hats. Interessant ist, dass 2 von diesen Lipiden einiges an Verbesserungspotenzial bieten. Zum einen wären da die polyethylenglykolmodifizierten Lipide, die wir ab jetzt PECs abkürzen. Sie sorgen dafür, dass die Nanopartikel tatsächlich nano bleiben.
Also winzig klein. Wie machen die das?
Außerhalb des Körpers wollen winzige Fetttröpfchen wie die Lipid-Nanopartikel zu größeren Tropfen zusammenfließen. Das ist einfach ein physikalisches Phänomen. Die PECs tragen dazu bei, das zu verhindern. Und im Körper des Menschen haben sie noch eine zweite Aufgabe. Dort verbergen die PECs den Impfstoff vor dem Immunsystem. Dadurch bringen sie die RNA sicher zu den Zellen, damit sie nicht vorher schon kaputt gehen.
Also ich weiß, dass PECs, PEG geschrieben, schon seit vielen Jahren verwendet werden. Längst nicht nur in Arzneien und Impfstoffen, sondern auch in Lebensmitteln. Also zum Beispiel als Trägerstoff in Süßungsmitteln oder auch in Nahrungsergänzungsmitteln.
Und das ist auch der Grund, warum diese PECs Probleme verursachen. Wenn wir solche Lebensmittel essen, nehmen wir PECs mit der Nahrung auf. Beim Verdauen gelangen sie über den Darm in unseren Blutkreislauf und dort können Immunzellen auf sie aufmerksam werden und Antikörper gegen sie bilden. Und wenn dann die Impfstoffe mit denselben PECs kommen, ist das Immunsystem sozusagen schon in Alarmbereitschaft und schlägt dann heftiger zu, als wenn es die PECs noch nicht kennt.
Okay, ich verstehe. Um genauer zu sein, ist also dieses ganz konkrete Lipid womöglich der Grund für mögliche Nebenwirkungen und zum Teil heftige Impfreaktionen?
Genau. Im schlimmsten Fall kann die Reaktion so heftig ausfallen, dass ein Mensch nach einer Impfung einen anaphylaktischen Schock erleidet. Dieses Risiko ist aber lange bekannt und darum bleiben Geimpfte die erste Viertelstunde nach dem Peak beim Arzt noch unter Beobachtung.
Und wie ließe sich das verhindern?
Das hat mir Michael Parr erzählt. Er ist promovierter Biochemiker und Molekularbiologe und arbeitet für das Essener Chemieunternehmen Evonik, genauer gesagt in deren Labor im kanadischen Vancouver. Dort forscht man seit 30 Jahren daran, wie Medikamente und Impfstoffe mithilfe von Lipid-Nanopartikeln im Körper von Menschen an ihr Ziel gebracht werden können. Leider konnte ich da nicht hinfahren, sondern ich musste mich mit Gesprächen via Internet begnügen. Aber es waren trotzdem sehr interessante Interviews. Denn Evonik hat die Lipide hergestellt, die im Covid-Impfstoff von BioNTech zum Einsatz gekommen sind. Und Michael Parr entwickelt solche Lipide weiter. Ganz konkret geht es dabei um die Verbesserung dieser PECs.
Und was genau kann man da tun?
Sie haben PEC-Lipide entwickelt, die das Immunsystem nicht mehr erkennt. Dazu muss man wissen, herkömmliche PEGs bestehen aus einer Kette von Molekülen, deren Glieder sehr ähnlich und sehr gleichmäßig aufgebaut sind. Diese Struktur ist außerdem bei jedem PEG gleich. Wenn das Immunsystem sie einmal als fremd erkennt, kann es sich dieses Muster merken und dagegen Antikörper bilden. Mhm. Einen Ansatz, die PEGs zu verbessern, haben die Evonik-Forscher übrigens zusammen mit Holger Frey entwickelt. Der ist Professor für organische Chemie an der Universität Mainz. Und diesen Ansatz nennen sie randomisierte PEGs, hat mir Michael Paar erklärt.
With randomized PEG, it's essentially the same. However, the assembly of the blocks is such that we get these little tiny branches of additional PEG. And so no two randomized PEG molecules are exactly the same.
Also die randomisierten PEGs funktionieren genauso wie bisher, nur sie bekommen beim Zusammenfügen kleine Äste, also die einzelnen Kettenglieder bekommen kleine Äste, sodass keine zwei PEG-Moleküle genau gleich aussehen. Mhm. Sollte das Immunsystem also das Aussehen eines PEGs lernen, übersieht es trotzdem das nächste PEG, weil das ja ausreichend unterschiedlich ist.
Und randomisiert heißen die deshalb, weil die kleinen Äste sich quasi nach dem Zufallsprinzip entwickeln?
Mhm.
Und wie weit sind die Forschenden bei diesen randomisierten PEGs?
Schon ziemlich weit, sagt Michael Paar. Die Grundlagenforschung an der Universität und bei Evonik hat gezeigt, die randomisierten Moleküle verhalten sich so wie vorhergesagt.
Immer gut.
Ja, da haben sie sich bestimmt drüber gefreut. Und jetzt hat das Unternehmen angefangen, seinen Kunden Muster zum Ausprobieren zu geben.
We've selectively given out samples to key partners that are interested in evaluating themselves. And it could be just a year or two before you start to see the incorporation of this new lipid into clinical drug candidates, which will go through the normal safety testing before advancing further towards potential commercialization.
Also er sagt schon, in ein oder zwei Jahren könnten erste klinische Studien mit diesen neuen Lipiden beginnen. Wenn wir noch mal rekapitulieren. Die Lipid-Nanopartikel haben die RNA so zwiebelförmig verpackt, sicher zum Patienten gebracht und in seinen Körper hinein. Und jetzt sind sie unterwegs zur Zelle.
Und an der Stelle müssen wir über die Lipidart in den Nanopartikeln nochmal sprechen. Und zwar über die Lipidart, die auch noch Verbesserungspotenzial bietet.
Das wir hatten ja gesagt, vier sind es, ne? Und zwei davon bieten Verbesserungspotenzial.
Genau, die anderen,
das meiste.
Ja, aber jetzt kommen wir zu der zweiten Art, wo die noch Verbesserungspotenzial hat. Das sind die ionisierbaren Lipide. Die begleiten die RNA bis zum Schluss in die menschliche Zelle hinein, indem sie die mRNA auf dem Weg dorthin einkapseln. Mhm. Wenn sie dort ankommen, schleusen sie sie in die Zelle ein.
Also neue Funktion.
Genau. Ich habe mal versucht, mir die Größenordnungen vorzustellen. Wenn man so eine menschliche Zelle nimmt und auf die Größe des Kölner Doms bringen würde, dann wären im Vergleich so Fettkügelchen, diese Lipid-Nanopartikeln, so ungefähr einen Meter hoch oder würden uns so bis zur Hüfte reichen.
Mhm.
Also das sind die Dimensionen. Die sind ungefähr so groß wie ein Virus, also auch das ist so winzig. Die ionisierbaren Lipide, um darauf zurückzukommen, sind besonders wichtig, weil auf ihrer Oberfläche Proteine und Zuckerverbindungen sind, die ihnen helfen, in bestimmte Zellen einzudringen. Also die gehen auch nicht in jede Zelle. Wenn sie dann drin sind, dann sorgen die Verhältnisse in der Zellflüssigkeit, im sogenannten Zytoplasma, dafür, dass die Fetttröpfchen die mRNA in die Zelle freigeben.
Mhm. Ist dann eigentlich die ganze Impfstoff-RNA da angekommen? Also können die Lipid-Nanopartikelschichten diese kostbare Fracht sozusagen wirklich bis dahin konservieren?
Ja, aber sie kapseln die mRNA meistens sogar zu zuverlässig ein. Sie bringen sie wunderbar ans Ziel und geben sie dann aber in der Zelle gar nicht mehr frei.
Okay. Nee.
Der größte Teil der RNA bleibt in diesen Lipid-Nanopartikeln stecken. Das sind so Blasen aus ionisierbaren Lipiden und die sind zu stabil. Die Folge ist, weniger als 10% der mRNA gelangt tatsächlich in die Zelle und steht dann für das zur Verfügung, was wir tatsächlich mit der Impfung erreichen wollen.
Nochmal zum Verständnis, weil viele ja die Befürchtung hatten, die mRNA bleibt in unserem Körper. Diese mehr als 90%, die nicht zur Verfügung stehen, die werden aber einfach abgebaut.
Genau, da schlagen dann irgendwann die RNAs zu und dann sind die auch weg. Genau. Weil diese Quote so schlecht ist, ist es so wichtig, diese ionisierbaren Lipide weiter zu verbessern, sodass sie die mRNA zuverlässiger in die Zelle entlassen.
Okay, dann lass uns den Weg des mRNA-Impfstoffs mal weiter verfolgen. Jetzt ist die mRNA endlich in der Zelle angelangt. Und nun beginnt der Impfstoff seine eigentliche Arbeit.
Ja, wobei man sagen muss, eigentlich beginnt die Zelle mit der Arbeit. Mhm. Denn die mRNA enthält ja den Bauplan für einen Virusbestandteil. Im Falle von Corona das berühmt-berüchtigte Spike-Protein. Das ist ja vorhin auch schon mal kurz angeklungen. Mhm. Und nach diesem Plan stellt die Zelle jetzt diesen Virusbestandteil her, der dann wiederum das Immunsystem trainiert.
Verständlich. Kann man denn bei der mRNA selbst noch was verbessern? Weil der Bauplan, der muss ja funktionieren.
Darüber habe ich mit einem Fachmann der Wacker Chemie AG gesprochen. Wacker stellt RNA und andere Moleküle her. Auch die Münchner Pharmazeutin Olivia Merkel ist dort Kundin. In der Pandemie haben auch BioNTech und Moderna sich von Wacker beliefern lassen. Mhm. Und ja, auch bei den RNA gibt es verschiedene Stellen, an denen Verbesserungen möglich sind. Sogar wenn es um die Verträglichkeit der Impfstoffe geht. Mhm. Denn es ist ja so, das Spike-Protein des Virus ist dazu da, an menschliche Zellen anzudocken. Das will das Virus, das will da ja rein. Mhm. Das heißt, es gibt auf den Zellen Strukturen, die zum Virusprotein passen, die dem vielleicht sogar ein bisschen ähnlich sehen.
Und genau diese Ähnlichkeit, das kennen wir jetzt schon als Prinzip, kann tückisch sein, also kann zum Problem werden mit Blick auf die Verträglichkeit der Impfstoffe?
Es kann sozusagen zu Verwechslungen kommen. Mhm. Forschende vermuten, dass bei manchen Menschen diese Strukturen auf den eigenen Zellen dem Spike-Protein so ähnlich sind, dass das Immunsystem sie in seltenen Fällen für Virusbestandteile hält und attackiert.
Das sind dann Autoimmunreaktionen.
Genau. Forschende nennen diesen Effekt Kreuzreaktivität. Die kann übrigens auch bei den Corona-Infektionen auftreten und ist da sogar deutlich wahrscheinlicher, weil das Immunsystem es ja nicht nur mit einem Virusprotein zu tun bekommt, sondern mit dem kompletten Erreger.
Das heißt, da lernt es noch viel mehr Strukturen als feindlich zu erkennen. Und das sind dann jedes Mal neue Gelegenheiten für Kreuzreaktionen.
Ganz genau.
Also Kreuzreaktionen, dass das Immunsystem auf Strukturen im Virus reagiert und dann im eigenen Körper alles attackiert, was den Virusproteinen ähnlich sieht, bildlich gesprochen. Ja. Haben wir jetzt gelernt, Ähnlichkeit ist im Organismus so ziemlich tricky. Das kann nach hinten losgehen. Und diesen Mechanismus kann man beim Impfstoff verhindern, indem man den Bauplan nachbessert?
Was den Bauplan im Impfstoff angeht, sammeln Forschende jetzt Daten dazu, welche Kreuzreaktivitäten mit dem Immunsystem auftreten, um dann die Bauanleitung so zu verändern, dass das Risiko dafür sinkt, dass also das Spike-Protein aus dem Impfstoff weniger ähnlich ist den Strukturen auf der menschlichen Zelle.
Ich muss da trotzdem nochmal nachhaken, weil so ganz kann ich mir es noch nicht vorstellen, wo denn da noch Spielraum sein soll. Weil so ein Bauplan besteht immer aus einer Abfolge von 4 verschiedenen Basen. Die kann man nicht willkürlich austauschen, sonst kann die Immunantwort nicht mehr funktionieren. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Nee, das hast du schon richtig verstanden. Die Substanzen oder die Moleküle, aus denen die RNA besteht, die lassen sich nicht verändern. Mhm. Das sind diese 4 Basen, von denen du gesprochen hast. Aber es gibt auch noch Bereiche in der Messenger-RNA, die nicht den eigentlichen Bauplan enthalten. Die bestehen auch aus diesen Basen, aber die erfüllen halt andere Funktionen. Die heißen regulatorische Bereiche. Aha. Und die beeinflussen unter anderem, wie schnell die Zelle am Ende die RNA wieder auflöst, wenn sie nicht mehr gebraucht wird.
Und wie kann das gelingen, da erfolgreiche Verbesserungen einzubauen sozusagen?
Vereinfacht gesagt, indem nur die regulatorischen Elemente verändert werden, also die Gensequenz in den Bereichen rund um den eigentlichen Bauplan herum. Mhm. Auch darüber habe ich mit Hagen Richter gesprochen. Er ist Biochemiker und Molekularbiologe und leitet bei der Wacker Chemie AG die Innovations- und Forschungsarbeit für den Bereich Biopharma. Dadurch hat er einen guten Überblick über die Entwicklungen bei den mRNA-Impfstoffen.
Da gab es sehr viel Entwicklung, diese Sequenzen anzupassen. Ein Vorreiter dabei ist natürlich die KI, die überall eingesetzt wird, um jetzt passend für meine Zielsequenz diese regulatorischen Elemente ideal anzupassen. Und da gibt es natürlich bestimmte Sequenzmuster und die kann man jetzt natürlich auch explizit in die RNA einbauen, also gezielt gewünscht an der Stelle einbauen, sodass die Stabilität der RNA erhöht wird.
Man kann sich die RNA wie eine Schlange vorstellen. Mhm. Sie hat einen Kopf, dann kommt der Teil, der den Bauplan und die regulatorischen Bereiche enthält und hinten hängt noch ein Schwanz dran. Eine andere Möglichkeit, die Stabilität zu erhöhen, ist der RNA-Schlange mehrere Schwänze zu verpassen.
Gibt es denn bei den Impfstoffen auch schon handfeste, messbare Erfolge bei dem Versuch, die RNA zu verbessern, die da drin ist, mit denen sich auch die Wirksamkeit vielleicht verbessern lassen könnte?
Ja, es befinden sich erste Impfstoffe in der klinischen Testung, die RNA enthalten, die sich in der Zelle selbst vervielfältigt. Mhm. Bei den Versuchen genügten dann 1,5 Mikrogramm RNA, wo heutige Impfstoffe 80 Mikrogramm benötigen. Der Vorteil ist, solche Impfstoffe sind viel effizienter und das spart letztlich dann auch eine Menge Geld, denn RNA herzustellen ist sehr teuer.
Puh, sage ich mal. Einmal durchatmen, da sind wir jetzt eben ziemlich tief in die mRNA-Technologie eingetaucht. Ich würde nämlich gerne nochmal rauszoomen und auf das Potenzial für Impfstoffe allgemein gucken. Mhm. Wir haben das vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, glaube ich. Wir kennen die mRNA-Impfstoffe ja von Corona, also SARS-CoV-2. Aber es laufen ja auch für Impfstoffe gegen andere Erreger klinische Studien zu Wirksamkeit und Verträglichkeit. Hast du ein paar erwähnt vorhin. Mhm. Wird denn die mRNA-Technologie die klassischen Impfstoffe nach herkömmlichen Impftechnologien verdrängen? Also haben wir irgendwann womöglich nur noch mRNA-Impfungen, wo es doch so viele Vorteile gibt, gerade wenn der Impfstoff dann auch noch verträglicher und effektiver gemacht wird?
Das ist unwahrscheinlich und es kommt auch ganz auf den Erreger an. Mhm. Für viele Mikroben, Beispiel Masern, gibt es einfach sehr gute Impfstoffe. Mhm. Da braucht es keine neuen Vakzine. Da würde sich auch gar keine Fehler mal dran machen, weil Impfstoffentwicklung einfach eine wahnsinnig teure Angelegenheit
Klar,
ist.
Klar, leuchtet ein.
Anders sieht das aus bei neuen Erregern oder bei Erregern, die sich schnell verändern. Das ist bei vielen Erkältungsviren der Fall. Dazu gehört auch das humane respiratorische Syncytialvirus, kurz RSV. Mhm. Dafür ist ein mRNA-Impfstoff sogar schon zugelassen.
Und dazu gehört natürlich auch Influenza, haben wir auch schon kurz gesagt, also die echte Grippe. Influenza-Viren, weiß ich, verändern sich so wahnsinnig schnell und das ist ein Grund dafür, dass die Grippeimpfung oft nicht so effektiv ist, wie man sich das erhofft.
Ja, ich habe zum Spaß mal die Pressemitteilung rausgesucht. Die WHO hat dieses Jahr am 27. Februar entschieden, gegen welche Virenstämme auf der Nordhalbkugel im Winter, im kommenden Winter 2026/27 geimpft werden soll.
27. Februar, das ist echt früh im Jahr. Und Risikogruppen sollen sich ja im November gegen die Grippe impfen lassen. Das sind März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Mindestens 8 Monate, bevor die Impfstoffe zumindest in Deutschland zum Beispiel zum Einsatz kommen. Das heißt, da vergeht viel Zeit zwischen dem Punkt, an dem man sich auf potenziell kursierende Virenstämme festgelegt hat, und dem Beginn der eigentlichen Grippesaison. Ja. Genug Zeit für das Virus, um zu mutieren und dem Impfstoff zu entkommen.
Ja, diesen langen Vorlauf braucht es aber deshalb, weil die Impfviren immer noch hauptsächlich in Hühnerembryonen herangezüchtet werden.
Also das hat mit der Herstellung zu tun.
Ja. Das dauert nämlich einfach bei den Mengen, die wir von dem Impfstoff benötigen. Das hat gleich mehrere Nachteile. Erstens passt sich das Impfvirus dabei ein bisschen an die Vögel an, also an die Hühner. Und zweitens kommt es immer wieder vor, dass sich die Viren, die draußen kursieren, dass sie sich so weiterentwickeln, dass der Impfstoff schlechter passt, wenn er dann schließlich im November verabreicht wird. Und dann ist der Schutz kleiner als erhofft.
Wenn man mRNA-Impfstoffe gegen Influenza hat, dann geht die Herstellung schneller. Das heißt, man kann sie womöglich sogar kurzfristig noch anpassen, wenn das Virus sich verändert hat, weil einfach nur eine Gensequenz ausgetauscht werden muss.
Ja, so ganz, ganz kurz geht es nicht. Aber klar, das ist eben auch der Grund, warum die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen die Grippe läuft. Mhm. Sie lassen sich in etwa der Hälfte der Zeit herstellen und man braucht keine Hühnereier. Das ist für Allergiker noch wichtig. Ganz zu schweigen natürlich vom Tierschutzaspekt. Mhm. Dass sie so schnell angepasst und hergestellt werden können, macht sie auch für die Krebstherapie so wertvoll. Das soll ja ein ganz wichtiges weiteres Anwendungsgebiet sein. Ulrike Protzer, die Virologin aus München, hat das so zusammengefasst.
Da brauche ich dann nur die Sequenz des Erregers und kann einen neuen Impfstoff bauen. Aber auch zum Beispiel, wenn ich eine Tumorvakzine generieren möchte und das körpereigene Immunsystem gegen einen Tumor stärken möchte, dann sind diese Tumore ja sehr individuell. Und auch da reicht mir dann die Sequenz aus dem Tumor, um gezielt eine solche Vakzine anzupassen. Und das ist der große Vorteil gegenüber anderen Impfplattformen.
Um den Blick noch mal ein bisschen zu weiten, was passiert denn noch neben der Forschung an der mRNA-Technologie, um das Problem mit den sich rasant verändernden Grippeviren zu lösen?
Es gibt tatsächlich schon seit vielen Jahren Bestrebungen, einen sogenannten universellen Grippeimpfstoff zu entwickeln, und zwar mit anderen Technologien. Auch die Grippeviren tragen ja Proteine auf ihrer Oberfläche, mit denen sie an eine Zelle andocken.
So wie das Spike-Protein bei Corona, nur dass sie anders aussehen.
Genau. Für mich sehen diese Proteine bei den Grippeviren so ein bisschen aus wie kleine Brokkoli. Wenn man sich das mal bildlich vorstellt, bislang zielen die Impfstoffe auf die Spitzen dieser Brokkoli, also auf die Röschen sozusagen, um im Bild zu bleiben.
Aber genau die sind es, die sich schnell verändern, oder?
Richtig. An den Stielen der Brokkoli gibt es aber Bereiche, die das Virus weniger einfach verändern kann. Denn wenn es das tut, funktioniert die Ansteckung nicht mehr so richtig. Mhm. Und so einen stabilen Bereich suchen die Forschenden, um dagegen einen Impfstoff zu entwickeln.
Und dann müsste man gar nicht mehr so viel anpassen, auch wenn es mutiert.
Genau, das ist die Idee.
So, jetzt haben wir wunderbare Impfstoffe und tolle neue Forschung verbessert sie noch weiter. Aber am Ende ist das alles ja nur was wert, wenn sich auch viele Menschen impfen lassen. Lass uns deshalb doch mal einen Blick auf die Impfquoten werfen.
Die sind in Deutschland tatsächlich durchwachsen. Das Robert-Koch-Institut, das RKI, ist ja das Bundesinstitut für Infektionskrankheiten. Es hat Ende letzten Jahres die aktuellen Impfquoten aus 2024 veröffentlicht. Mhm. Bei Kindern ist die Quote noch hoch. Allerdings, und das zieht sich dann durch alle Altersklassen, wo Auffrischungen notwendig sind, kommen sie spät oder gar nicht. Mhm. Immerhin sind die Standardimpfungen kurz vor der Einschulung bei den meisten Kindern vorhanden. Bei den älteren Kindern sieht es schon schlechter aus. Große Lücken gibt es bei Jugendlichen beim Schutz vor dem humanen Papillomavirus.
HPV haben hoffentlich viele schon gehört, kann unter anderem Gebärmutterhalskrebs auslösen.
Ja, und noch einen Haufen andere Krebsarten. Diese Viren werden hauptsächlich über Geschlechtsverkehr übertragen. Darum sollten Jugendliche die Spritze vor dem ersten Sex bekommen. Mhm. Bei Mädchen stagniert die Impfquote seit Jahren bei 55%, also etwas mehr als der Hälfte. Bei Jungs steigt sie zwar leicht, liegt aber sogar noch deutlich niedriger, bei gerade mal 36%, also bei mal ein Drittel. Dabei ist die Impfung für beide Geschlechter gleich wichtig. Mhm. Denn humane Papillomaviren können auch bei Jungs im späteren Leben Krebs auslösen. Und mit der Impfung verhindern die Jungs auch, dass sie die Viren übertragen. Also geimpfte Jungs schützen die Mädchen mit.
Und sich selbst auch.
Mhm. Ja.
Bei den Erwachsenen sieht es aber auch nicht viel besser aus, oder? Man muss jetzt ja noch mal bedenken, für Menschen ab 60 spielen dann wieder andere Impfungen eine Rolle. Gürtelrose hatten wir ganz am Anfang mal erwähnt. Vor allem aber auch gegen Atemwegserkrankungen, also Influenza, gegen Covid-19 oder auch Pneumokokken.
RSV ist da auch immer noch zu nennen.
Stimmt.
Da liegen die Quoten alle weit unter 50%. Erstmal von schlecht nach noch schlechter. Gerade mal 34% der Menschen über 60 lassen sich gegen die Grippe impfen. Mhm. Gegen Pneumokokken 21% und gegen Covid-19 gerade einmal noch 13%.
Boah, das ist echt ernüchternd. Was weiß denn die Forschung, woran liegt es eigentlich, dass Menschen sich nicht impfen lassen? Es sind ja nicht alles Impfgegner.
Ich habe mit Matthias Plätz von der Universitätsklinik Jena darüber gesprochen.
Das ist lustig, den kennen manche vielleicht noch aus einer anderen Synapsenfolge, die noch gar nicht so lange her ist, die zur Infektsaison. Da habe ich ihn auch zum Interview besucht. Was soll man sagen? Er ist halt ein renommierter Forscher und guter Erklärer. Darum lag er jetzt bei dir auch auf der Hand.
Ganz genau. Matthias Plätz ist Internist, Lungenfacharzt und Infektiologe, also genau der Mann, der sich damit gut auskennt. Er hat mir anhand der Grippeimpfung das 5C-Modell erklärt. Das kommt aus dem Englischen.
Diese Cs stehen für Confidence, also ich brauche Vertrauen in die Sicherheit des Impfstoffes. Die stehen für Complacency. Das heißt, ich muss anerkennen, dass diese Infektion für mich tatsächlich ein relevantes Risiko ist. Die stehen für Constraints, also Barrieren. Ich muss einen leichten Zugang zu Impfungen haben. Für Calculation, das sind Menschen, die besonders das Für und Wider abwägen wollen. Und das fünfte C ist Collective Responsibility, also möchte ich auch meine Mitbürger schützen. Die zwei wichtigsten Stellschrauben sind tatsächlich für Menschen, die anderweitig gesund sind, Confidence, also Vertrauen in die Impfstoffe. Da hat die Grippeimpfung, glaube ich, aber weniger ein Problem. Aber Complacency, ist die Grippe eine gefährliche Erkrankung?
Also es geht zusammengefasst bei allen fünf Cs darum, dass Sinn und Unsinn oder sagen wir Nutzen und Kosten von Impfungen gut verstanden werden und dass die Hürden nicht so hoch sind.
So kann man das sagen. Genauso wie bei der Grippe sehen das andere Fachleute übrigens für Corona. Ich war im Februar auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Infektionsforschung. Mhm. Da hat Matthias Plätz den aktuellen Stand zur Influenza-Grippe vorgestellt. Der Immunologe Carsten Watzel vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung in Dortmund hat dasselbe für Covid gemacht. Und beide sagen, die Leute nehmen diese Erkrankungen zu sehr auf die leichte Schulter. Mhm.
Wahrscheinlich ja, weil sie wirklich oft bei vielen eher leicht verlaufen.
Und weil viele Menschen unter Grippe alle möglichen Atemwegsinfekte zusammenfassen. Darum sage ich ja die ganze Zeit Influenza-Grippe. Mhm. Denn bei dieser echten Virusgrippe liegen viele Leute richtig flach. Mit Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Brain Fog. Mich hat es diesen Winter auch so erwischt. Das brauche ich einfach nicht. Und das, obwohl ich geimpft war.
Deine Erfahrung unterstreicht aber auch, worüber wir gerade schon gesprochen haben, nämlich dass die Effektivität bei Influenza-Impfstoffen leider oft gar nicht so gut ist.
Ja, aber man muss da sich immer wieder ins Bewusstsein rufen, das gilt nur für die Ansteckung und leichte Verläufe. Also so schwer krank ich mich auch gefühlt habe, das war ein leichter Verlauf bei mir. Bei den schweren Verläufen ist das anders. Da sind sie durchaus sehr wirksam. Ich habe das lange auch nicht gewusst, aber ein schwerer Verlauf, das bedeutet, beatmet im Krankenhaus zu liegen, auf der Intensivstation.
Das heißt, wer eine Grippe, Influenza bekommt und wochenlang zu Hause krank liegt, der ist möglicherweise gerade gut geschützt worden durch den Impfstoff. Der ist gut davongekommen.
Ja. Matthias Betz fasst das so zusammen.
Diese Grippeschutzimpfung, die schützt nicht sicher vor einer leichten Infektion. Die schützt aber vor schweren Verläufen. Und die schützt auch vor Tod. Wobei, wenn ich Schutz sage, ist es niemals 100%. Aber ich kann mein Risiko, das ist die Impfeffektivität, die wir in Studien feststellen, zum Beispiel für Tod oder für Intensivstationen um 90-95% reduzieren.
Okay, das wiederum ist schon wirklich eine ordentliche Erfolgsquote. Dafür lohnt sich eigentlich eine Impfung.
Würde ich auch sagen. Und um Covid-19 nochmal dazu zu nehmen, da sagen die Fachleute, beide Infektionen sind ähnlich gefährlich. Covid-Patienten kommen sogar auch jetzt noch häufiger auf die Intensivstation als Grippe-Patienten. Und viele Leute vergessen außerdem, dass die Impfung ja auch vor Komplikationen und Folgen schwerer Verläufe schützt. Mhm. Über Herzinfarkte habt ihr hier im Podcast ja auch schon gesprochen. Aber eine andere Komplikation bei Atemwegserkrankungen, gerade bei älteren Menschen, ist eine Lungenentzündung, eine sogenannte Pneumonie.
Wir haben in Deutschland 250.000 Fälle pro Jahr, Tendenz steigend, weil die Bevölkerung älter wird. Die Sterblichkeit liegt bei 13-15%. Aber wenn wir hier von Sterblichkeit sprechen, reden wir nur von der Krankenhaussterblichkeit. Ich selbst bin auch im Vorstand von CAPNETZ, dem Kompetenznetz für ambulant erworbene Pneumonie. Und wir haben zum Beispiel auch zeigen können, dass ein Fünftel bis ein Viertel der Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach der Pneumonie sterben, versterben, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Und es gibt eine Studie, die mir jetzt gerade innerlich ist, aus den USA. Die haben ihre Pneumoniepatienten über 10 Jahre nachverfolgt und haben gesehen, dass abhängig vom Schweregrad der Pneumonie bei Aufnahme die Sterblichkeit über 10 Jahre erhöht ist. Das heißt, die Pneumonie wirft einen sehr langen Schatten.
Das heißt, man muss auf jeden Fall längerfristig gucken, nicht nur akut im Krankenhaus selbst. Was passiert da eigentlich? Was für ein Mechanismus steckt dahinter?
Oft vermutet man eine Kettenreaktion, sagt Matthias Plätz.
Wir haben noch nicht ganz verstanden, woran die Patienten im weiteren Verlauf sterben. Das kann natürlich eine erneute Infektion sein, das wissen wir auch. Pneumonie ist die häufigste Ursache einer Sepsis. Sepsis ist quasi die maximal schwerste Variante einer Infektion. Und Patienten, die eine Sepsis überlebt haben, haben ein sehr hohes Risiko, in den nächsten Monaten, Jahren wieder eine Sepsis zu bekommen. Einfach weil das Immunsystem komplett ermüdet, geschafft ist und sozusagen man ist empfänglich gegenüber neuen Infektionen. Wenn ich mit einer Impfung sozusagen eine Infektion verhindere, verhindere ich nicht nur die Komplikationen in der Akutphase, sondern ich kann auch diese sozusagen Komplikationen nach der akuten Infektion, die die Studien zeigen, auch die kann ich natürlich reduzieren.
Und da reden wir jetzt nicht nur von postviralen Langzeitfolgen wie Long-Covid oder ME/CFS.
Für das, was noch gemeint ist, gibt es ein paar Beispiele. Menschen, die sich gegen Influenza impfen lassen, haben ein niedrigeres Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Bei Covid-PatientInnen hat ein US-Team herausgefunden, dass nach der Erkrankung häufiger Diabetes diagnostiziert wird. Zwar haben sie den Zusammenhang nicht hieb- und stichfest nachweisen können, aber sie haben Mechanismen und Risikofaktoren gefunden, die dahinter stecken könnten. Bei diesen Sachen ist auch das Alter ein Risikofaktor. Alte Menschen laufen nach einem Krankenhausaufenthalt außerdem Gefahr, ihre Selbstständigkeit zu verlieren. Das ist ja nochmal eine Folge, die gar nichts unbedingt mit der Infektion zu tun hat. Eine US-Studie von 2023 hat gezeigt, mehr als die Hälfte der Menschen, die wegen Covid auf der Intensivstation lagen, benötigen danach Pflege. Bei Influenza sieht das auch wieder ähnlich aus. Matthias Plätz kennt Daten von Menschen, die wegen Influenza und einer Lungenentzündung ins Krankenhaus mussten.
Bis zu ein Viertel der Älteren verliert danach die Selbstständigkeit, in Abhängigkeit sozusagen vom Lebensalter. Da wird oft medizinisch diskutiert, ja, das ist ein sehr alter Mensch gewesen, der wäre vielleicht sowieso in den nächsten Monaten gestorben. Das halte ich persönlich für ethisch immer hinterfragbar, weil de facto muss man sagen, da lebt ein rüstiger alter Mensch sozusagen selbstversorgend und hat auch Lebensqualität und noch Lebensfreude. Und er wird wirklich durch diese Infektion, auch wenn es vielleicht am Ende seines Lebens ist, aus dem Leben gerissen. Und wenn wir die Lungenentzündung eben über Impfungen verhindern können, dann verlängern wir nicht nur die sogenannte Lifespan, wir können auch die Healthspan verlängern, weil dieser alte Mensch, wenn die Infektion nicht kommt, der kann natürlich über Wochen, Monate, vielleicht auch noch Jahre in seiner Umgebung leben und sich selbst versorgen.
Jetzt fragt man sich schon, das sind ja handfeste Zahlen. Die müssten sich doch eigentlich nutzen lassen für die 5 Cs. Also für bessere Informationen, mehr Anreize zum Impfen, um die Quoten zu verbessern und damit die Gesundheit der gesamten Gesellschaft. Zumindest für die Risikogruppen.
Ja, klar. Ein ganz wichtiger Punkt ist eben, die Menschen über Nutzen und Risiken aufzuklären. Sowohl der Impfungen, das haben wir und ihr an dieser Stelle ja schon oft lang und breit getan, als auch über die Risiken der Krankheiten, vor denen diese Impfungen schützen. Das waren die beiden Cs, von denen Matthias Plätz vorhin sprach. Es gibt noch ein C, an dem Matthias Plätz arbeiten will. Das steht für Constraints, also für Barrieren, die Menschen daran hindern, sich impfen zu lassen. Ein wichtiges Beispiel, sie trauen sich in der Erkältungssaison schlicht nicht zum Arzt.
Weil wir auch Studien haben, die zeigen, dass gerade Patienten, die die Intensivstation überlebt haben und die von der Impfung besonders profitieren, Angst haben, sich im Winter ins Wartezimmer zum Arzt zu setzen, weil sie sich ja dort anstecken können. Die gehen dann lieber gar nicht raus und die gehen auch nicht impfen.
Eine Erleichterung ist ja schon mal, dass jetzt auch ApothekerInnen gegen Influenza und Covid impfen dürfen. Habe ich hier im Podcast, glaube ich, auch schon erzählt. Ich habe das diesen Winter zum Beispiel so gemacht.
Stimmt. Und Matthias Plätz sieht vor seiner eigenen Tür noch eine weitere Möglichkeit für Verbesserungen im Krankenhaus. Er plädiert dafür, Menschen, die mit Notfällen, einem Herzinfarkt zum Beispiel, ins Krankenhaus kommen, routinemäßig eine Impfung anzubieten. Dazu hat es sogar eine Studie gegeben.
Das waren 2.500 Patienten, die nach Herzinfarkt innerhalb von 3 Tagen in der Klinik geimpft worden gegen Influenza oder eben Placebo, also Kochsalz. Und dann hat man die Patienten 1 Jahr nachverfolgt. Und was kam raus? Die Gesamtsterblichkeit hat sich bei den Influenza-Geimpften nahezu halbiert. Und ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich in der Klinik impfen. Es gibt ähnliche Daten auch für RSV, da ist das so sozusagen der kleine Bruder von Influenza. RSV, Covid und Influenza sind die 3 häufigsten Atemwegsviren, die sind auch alle impfpräventabel. Auch noch gegen die Pneumokokken zum Beispiel und Herpes Zoster, das sind also diese 5 Impfstoffe, an die man beim Erwachsenen immer denken muss. 4 Erreger der Lungenentzündung und die Gürtelrose. Wenn wir die alle impfen, glaube ich, dass wir die Lebenserwartung wirklich erhöhen könnten. Das würde man natürlich nicht in der Notaufnahme machen. Ähnlich wie in der Herzinfarktstudie hat man es am 3. Tag gemacht, nach dem Herzinfarkt. Also vor Entlassung sozusagen, wenn man nochmal mit dem Patienten das Abschlussgespräch führt, das wäre aus meiner Sicht ein guter Zeitpunkt, wo man auch die Impflücken schließt.
Auch Menschen, die zu geplanten Eingriffen ins Krankenhaus gehen, könnte man so ansprechen, sagt Blätz. Wobei er dieser Gruppe rät, sich schon zu impfen, bevor sie in die Klinik gehen.
Hier wäre es sowieso wünschenswert, kann ich jedem Patienten nur ans Herz legen. Denn natürlich haben wir in Krankenhäusern auch Ausbrüche von Influenza, von RSV, von Covid-19. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Hier liegen viele Menschen auf engem Raum zusammen. Hier ist ein großer Durchsatzverkehr. Und wir haben auch die respiratorischen Viren viel zu lange ignoriert bei der im Krankenhaus erworbenen Lungenentzündung.
Warum passiert das eigentlich nicht schon längst, dass Leute im Krankenhaus quasi standardmäßig die Impfung angeboten wird?
Das ist eine Geldfrage, sagt Matthias Blätz. Die Krankenhäuser bekommen die Impfungen bislang schlicht einfach nicht bezahlt.
Wir müssen aber weg von der Reparaturmedizin hin zur Präventionsmedizin. Und wenn ich Ihnen sage, wenn Sie einen Patienten auf Intensivstation haben, die letzten Tage seines Lebens, da liegen die Tagestherapiekosten auf der Intensivstation zwischen 1.500 bis 3.000 Euro pro Tag. Das Geld wäre viel besser investiert, wenn wir die Maßnahmen ergreifen, die verhindern, dass der Patient überhaupt auf der Intensivstation landet. Und für einen Tag Intensivstation kann ich wahrscheinlich Dutzende Patienten impfen.
Das RKI rät übrigens zu einer ähnlichen Strategie. Ganz flapsig könnte man sie so zusammenfassen. Ärztinnen und Ärzte sollen die Leute impfen, wo immer sie sie zu fassen kriegen. Also wenn sie die Kinder impfen, sollen sie die Eltern gleich mitimpfen. Wenn sie Schwangere impfen, sollen sie den Rest des Haushalts auch impfen.
Wenn die es denn wollen.
Vermutlich müssen sich viele Menschen öfter bewusst machen, sie schützen ja nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Mhm. Und auch das ist ja eins von Matthias Blätz-Cees, Collective Responsibility, also Verantwortung fürs Allgemeinwohl.
Mhm. Und eine hohe Impfquote schützt nicht nur das Allgemeinwohl, sondern eben vor allem die Schwächsten. Alte Menschen mit schwachem Immunsystem, Menschen mit Erkrankungen, die sie anfälliger machen, aber auch Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder.
Genau. Ja, ich habe mal ein Beispiel. Das RKI hat 2025 einen bundesweiten Ausbruch von Diphtherie beobachtet. Das ist ja eine Durchfallerkrankung. Dabei starb ein Kind, das nicht geimpft war, und es starben 2 ältere Menschen. Mhm. Das waren die ersten Diphtherietoten seit Beginn der Meldepflicht im Jahr 2001.
Dabei ist Diphtherie in dieser Kombi-Impfung drin, die Kinder ganz früh in ihrem Leben als erste Impfung quasi bekommen.
Ganz genau, die haben fast alle. Was ich so verwunderlich finde, die Mehrheit der Menschen in Deutschland bewertet Infektionskrankheiten als gefährlich, betrachtet außerdem die Hürden für die Impfung als eher niedrig und sieht schon dieses Verantwortungsbewusstsein für die Mitmenschen. Mhm. Das hat die Impress-Studie gerade erst gezeigt. Dafür befragt das Robert-Koch-Institut jedes Jahr 5.000 Menschen. Das ist eine Online-Befragung, die hat ihre Schwächen. Die liefert aber immerhin neuere, aktuellere Erkenntnisse als das Impfquoten-Monitoring, das ja jetzt gerade die Daten aus dem Jahr 2024 verarbeitet hat.
Die Verzögerung ist da drin. Das ist ja aber erstmal positiv, also dieses Ergebnis der Impress-Studie.
Ja klar, aber der Punkt, auf den ich hinaus will, die Leute handeln offenbar nicht nach ihren Überzeugungen. Die Impress-Studie hat auch gezeigt, dass viele Menschen das Risiko von Impfnebenwirkungen überschätzen. Ich würde mir mehr Sachlichkeit in der ganzen Debatte wünschen. Und vielleicht könnte der eine oder die andere mal ganz in Ruhe in sich gehen und sich überlegen, ob sie nicht in manchen Punkten doch etwas heftig reagieren. Matthias Petz, der Infektiologe von der Uniklinik Jena, bringt das sehr gut auf den Punkt, finde ich.
Das finde ich sowieso ganz erstaunlich, dass selbst sehr starke Impfskeptiker, wenn es um die nächste Kreuzschifffahrt geht und bestimmte Reiseimpfungen erforderlich sind, überhaupt kein Problem haben, sich zu einem Zeitpunkt mit 4 bis 5 Impfungen versorgen zu lassen. Dann funktioniert das auch in der Regel auch, weil die Reise eben davon abhängt.
Und da wird es nicht in Frage gestellt, ne?
Ja.
Aber dann kommt natürlich noch die Trägheit dazu, oder? Also die Trägheit der Einzelnen, aber auch des Systems. Ich muss gestehen, ich habe auch sogar schon mal eine Tetanusimpfung verpasst, also innerhalb der vorgesehenen 10-Jahres-Frist, einfach weil mein alter zerfledderter Impfpass irgendwo rumlag und ich nicht daran gedacht hatte, mal zu checken, ob diese Frist für die Impfung, wo man die dann auffrischen soll, schon abgelaufen war. Und es wird ja auch in der Forschung diskutiert, ob nicht schon ein regelmäßiges Erinnerungssystem helfen würde, die Impfquoten deutlich nach oben zu treiben, also per Brief, per Mail, was auch immer.
Ist das jetzt etwas für die elektronische Patientenakte, ein Impfregister oder die App deiner Krankenkasse?
Vielleicht alles sogar.
Ja, ja. Oder den Kalender auf deinem Telefon. Da kann man ja auch schon Termine in 10 Jahren eintragen. Mhm. Es gibt relativ viele Daten dazu, dass Erinnerungen den Menschen helfen, an Impfung dran zu bleiben. Ich persönlich habe für irgendeine Vorsorgeuntersuchung eine Erinnerung in meiner Krankenkassen-App angelegt. Das funktioniert auch aus meiner Erfahrung echt gut.
Okay, ich werde es direkt mal checken, ob es das für Impfungen zum Beispiel auch bei meiner Kasse gibt. Also, dann lass uns hier mal ein Fazit ziehen. Es gibt spannende neue Entwicklungen, von denen manche vielleicht noch nie gehört haben. Mhm. Vielleicht wird die Impfung der Zukunft unter anderem auch per Inhalator oder Nasenspray verabreicht oder es gibt eine Kombination aus Einatmen und Spritzen. Das hat vermutlich auch Vorteile für die Wirksamkeit der Impfstoffe. mRNA-Impfstoffe werden auch in Zukunft wohl nicht die einzige Technologie sein, die eine Rolle spielt. Aber sie sind für viele Erreger jenseits von Corona eine große Zukunftshoffnung, besonders für die, die sich bisher kaum oder nur schlecht bekämpfen ließen. Und die Forschung arbeitet längst daran, sie für alle noch deutlich verträglicher zu machen. Aber all das muss man viel besser kommunizieren und viel niedrigschwelliger anbieten. Denn die beste Impfung ist nichts wert, wenn sie ein Ladenhüter ist. So, und bis wir wirklich neue Verabreichungswege haben in größerer Zahl, kommt hier jetzt noch ein heißer Tipp für alle, denen die Sache mit der Nadel bei der Impfung mindestens Unwohlsein bereitet. Beziehungsweise zumindest für diejenigen, die besonders schmerzempfindlich bei der Impfung sind. Ich habe nämlich festgestellt, dass es ein einfaches Mittel gibt, das zu lindern, von dem aber womöglich gar nicht so viele Menschen wissen. Betäubungspflaster. Kennst du die, Joachim?
Nee, noch nie gehört.
Ah, guck. Ich habe das von unserem Kinderarzt. Für kleine Kinder, die regelmäßig Spritzen bekommen müssen, ist das gar nicht so schlecht. Oder wenn man weiß, dass man Blut abgenommen bekommt, denn das kann ja durchaus ein bisschen schmerzhafter sein, eigentlich auch noch als eine Impfung. Da wird der Wirkstoff entweder direkt im Pflaster ist der integriert oder der wird mit einer extra Salbe aufgetragen. Dann kommt das Pflaster darüber. Ungefähr eine Stunde, bevor man die Spritze kriegt, muss man das aufkleben. Und dann tut es während der Impfung oder dem Blutabnehmen an der Hautoberfläche deutlich weniger weh.
Gibt's das einfach so rezeptfrei in der Apotheke?
Ja, das ist so. Der Kinderarzt kann das sogar auch verschreiben, also für Kinder. Aber als Erwachsener kann man sich das mittlerweile in der Apotheke sogar, aber auch in der Drogerie teilweise kaufen. Das war ein ganz schöner Ritt, diese Folge.
Allerdings.
Aber echt spannend, finde ich. Ich habe viel Neues gelernt. Danke an euch, die ihr uns bis hierhin an der Seite geblieben seid. Danke an Joachim Budde für diese intensive Recherche.
Sehr gerne.
Melanie Stinn für redaktionelle Unterstützung und an Jürgen Kopp, der heute unser Producer war. Das hier kennt ihr schon, was jetzt kommt. Wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge aller Art, dann schreibt uns doch gern unter synapsen@ndr.de. Nicht fragen müsst ihr nach den Quellen. Die findet ihr wie immer in den Shownotes und in ARD Sounds. Das, was ihr vorher als ARD Audiothek kanntet, findet ihr in 2 Wochen die nächste Synapsen-Folge. Empfehlt uns doch gerne weiter an Leute, die tief einsteigen wollen. Nicht immer ist es ganz so tief wie in dieser Folge, aber ähnlich hintergründig. Mein Name ist Corinna Hennig und ihr bleibt bitte gern noch kurz dran für unseren Hörtipp.
Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation...
Fukushima, vor 15 Jahren. Danach ist klar...
Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen.
Ich bin damals erleichtert über den Ausstieg. Denn schon seit Tschernobyl steht Atomkraft bei uns für Gefahr. Aber keine 3 Kilometer von meinem Elternhaus weg, hinter der saarländischen Grenze... sieht's ganz anders aus. Frankreich denkt nicht ans Aussteigen.
Präsident Macron hat heute beim Besuch einer Turbinenfabrik in Belfort eine Renaissance der Atomkraft angekündigt.
Was ist da los? Wieso ticken Deutschland und Frankreich so unterschiedlich beim Thema Atomkraft? Ich bin Lisa Krauser, Journalistin beim Saarländischen Rundfunk, und ich nehme euch mit auf eine Reise. Zu Reaktoren.
Wie hast du denn immer so nervös auf den Geigerzähler geguckt?
Immer. Anfang immer.
Atommüll.
Niemand kann ein Endlager für 1 Million Jahre garantieren. Das ist Hybris.
Und zu Perspektiven auf dieser und auf der anderen Seite der Grenze.
In Frankreich lernt man von klein auf, Atomkraft zu lieben.
Schlimm, ganz schlimm. Und dann habe ich auch Angst gehabt, so um mein Kind.
Nein, danke. Warum Atomkraft uns spaltet. Ein Podcast über Perspektiven, Prägung und Widersprüche. Ab sofort in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.